Zu dieser Sendung heute Nachmittag begrüßt Sie herzlichst Claudia Kiesel. Heute mit uns im Studio von Radio Horeb im Balderschwang Schwester Petra Grünert, die uns die Bibeltexte, die wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, ausführen wird. Und damit wird sie uns verständlich machen, näher bringen. Grüß Gott, Schwester Petra, eine Freude für uns, dass Sie uns heute Nachmittag in Balderschwang besuchen.
Ja, ein herzliches Grüß Gott allen hier im Studio und allen Hörerinnen und Hörer zu Hause.
Was wir da heute im Matthäusevangelium von Jesus hören, ist eigentlich eine ganz moderne Methode. Jesus macht eine Befragung bzw. eine Meinungsumfrage bei seinen Jüngern. Für wen halten mich die Leute? Wäre mal interessant, wenn wir heute auf die Straße gehen und so eine Umfrage machen würden, was wir da alles für Antworten bekommen. Dann will Jesus aber von ganz persönlich von seinen Ängsten, die ihn umgeben, wissen. Das heißt von den Jüngern selbst. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Die Frage, die Jesus an seine Jünger stellt, wir hören diese Frage im Sonntagsevangelium, kommenden Sonntag in der Messe. Sie erreicht 2000 Jahre später auch jeden von uns. Und sie verlangt nach einer Antwort. Eine Antwort, die gelebt wird. Eine Antwort, die man eben nicht wie eine Formel in Büchern findet, sondern in der Erfahrung dessen, der Jesus wahrhaftig nachfolgt, mit Unterstützung jenes, in Anführungsstrichen, großen Arbeiters, die der Heilige Geist selber ist. Beten wir jetzt zum Heiligen Geist, damit jeder von uns eine persönliche Antwort auf diese Frage finden kann.
Himmlischer Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, erfülle uns jetzt alle mit deinem Heiligen Geist, mit dem Licht seiner Wahrheit und Klarheit und öffne unsere Herzen, die oft verschlossen und verstopft sind, für dein lebendiges Wort, für deine Liebe und Gnade und sprich du jetzt zu jedem Einzelnen von uns durch dein lebendiges Wort und lass uns erkennen, was du uns heute sagen willst. Amen.
Amen. Die erste Lesung vom kommenden Sonntag, das ist der 21. Sonntag im Jahreskreis. Sie ist entnommen aus dem Prophetenbuch Jesaja im Kapitel 22, die Verse 19 bis 23, wenn Sie diese Sendung hören, mitlesen wollen. Das Prophetenbuch Jesaja Kapitel 22. Ich verjage dich aus deinem Amt. Ich vertreibe dich von deinem Posten. An jenem Tag werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Ich bekleide ihn mit deinem Gewand und lege ihm deine Schärpe um. Ich übergebe ihm dein Amt und er wird für die Einwohner Jerusalems und für das Haus Juda ein Vater sein. Ich lege ihm den Schlüssel des Hauses David auf die Schulter. Wenn er öffnet, kann niemand schließen. Wenn er schließt, kann niemand öffnen. Ich schlage ihn an einer festen Stelle als Pflock ein. Er wird in seinem Vaterhaus den Ehrenplatz einnehmen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Worte des Propheten Jesaja: Ich verjage dich aus deinem Amt, ich vertreibe dich von deinem Posten, an wen sind die heute gerichtet? Gott, der Herr, der Heere, so wird im 22. Kapitel im Buch Jesaja berichtet, befiehlt Jesaja, zu dem Verwalter, zum Palastvorsteher Schebna zu gehen und ihm diese Worte zu sagen. In welcher Zeit befinden wir uns, wenn wir diese Worte hören und lesen, in welcher Zeit befindet sich der Prophet Jesaja? Wir müssen über 700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi zurückgehen. Eine Zeit, in der das erwählte Volk Israel in zwei Reiche gespalten ist, in das Nordreich und das Südreich. Und der Prophet Jesaja wird als 25-jähriger junger Mann von Gott berufen, als Prophet im Südreich, in Jerusalem, im Volk Juda aufzutreten. Das Volk Israel, es ist von verschiedenen anderen Völkern umgeben, die es auch immer wieder bedrängen. Aber in der Zeit, in der der Prophet Jesaja lebt, als junger Mann, lebt das Volk Israel, das Volk Juda, in einem großen Wohlstand. Und dieser Wohlstand des Hauses Israel hat auch dazu geführt, dass sie Jahwe, ihren Gott, den Retter aus Ägypten, aus dem Blick verloren haben. Sie neigen sich auch in ihrem großen Wohlstand anderen Götzen und Gottheiten der Nachbarvölker zu, denen weiteren Reichtum versprechen. Das Volk Israel, auch das Könighaus von Israel in Juda, es verfällt auch einer Korruption in diesem Reichtum. Und die Armen werden immer ärmer und die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit gehen immer weiter auseinander. In dieser Zeit wird der junge Prophet Jesaja berufen, dass er auch verschiedene Drohworte gegen das Volk Israel richtet, um es aufzuwecken, aufzurütteln, dass es wieder sich Gott, dem rettenden Gott Jahwe, dem einzigen Gott, zuwendet. Und in der heutigen Stelle wird eben der Prophet Jesaja gesandt zu einem Politiker, sozusagen zum mächtigsten Mann des Königshauses, zum Palastvorsteher. Schebner, der Palastvorsteher, hat die höchste Schlüsselgewalt zur Zeit von Jesaja und er übt sein Amt nicht rechtmäßig aus. Gott beauftragt nun Jesaja, ihm diese Worte zu sagen, dass er aus seinem Amt vertrieben und von seinen Posten vertrieben wird und er ihn verlieren wird. Beim Betrachten dieses Textes aus der ersten Lesung kamen mir natürlich auch in 4 Wochen unsere Bundestagswahlen in den Blick. Dort geht es auch um Ämter, um Posten, um die höchsten Ämter, um Schlüsselgewaltsämter. Unser Volk wird neue Politiker wählen. Was hat nun diese Lesung und dieses Wort des Propheten Jesaja mit unserem Leben heute zu tun? Da spricht Gott durch den Propheten zu einem mächtigen Politiker. Ich verjage dich aus deinem Amt. Ich vertreibe dich von deinem Posten. An jenem Tag werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Ich bekleide ihn mit deinem Gewand und lege ihm deine Schärpe um. Ich übergebe ihm dein Amt. Wenn wir diesen Text, diese Worte genauer betrachten, geht es hier um Ämterwechsel, um Neubesetzungen nach dem Willen Gottes. Zu allen Zeiten haben Männer und Frauen in der Gesellschaft, in der Politik Ämter inne. Früher hieß es, sie sind Könige von Gottes Gnaden. Gott hat sie erwählt. Die Ämter führt Gott einem Menschen zu, durch Wahl oder Bestimmung, durch Gottes Gnade. Und wenn diese verantwortungsvollen Männer oder Frauen in ihrem Amt auch Gott im Herzen als ihren Mittelpunkt haben, alle ihre Entscheidungen auch im Blick auf Gott fällen, die Geister unterscheiden und nach dem Willen Gottes suchen, so können sie auch gute und gerechte Männer und Frauen der Politik sein. Hier aber wird ganz deutlich, dass wenn einer sein Amt, seinen Posten missbraucht, auch Gott es zulässt, dass er sein Amt, seinen Posten verliert. Hier geht es auch um einen Posten, der Schlüsselgewalt in sich hat. Wenn Jesaja zu Schebner sagt, ich lege deinem Nachfolger die Schlüssel des Hauses David auf die Schulter. Wenn er öffnet, kann niemand schließen. Wenn er schließt, kann niemand öffnen. Schlüsselgewalt wird hier übergeben, einem neuen Palastvorsteher, dem mächtigsten Mann im Königshaus Juda. Derjenige, der die Schlüssel hat, in einem Palast, in einem großen Haus, aber auch ganz, wenn wir es auf uns persönlich herunterbringen, in unserem Familienhaus, wer hat da alles die Hausschlüssel inne? Wem vertraue ich den Schlüssel an, wenn ich einen Gast habe, dass er in alle Türen gelangt oder auch die Haustür verschließen kann? Es ist ein wichtiges, ein achtsames Umgehen mit den Schlüsseln und wem ich die Schlüssel anvertraue. Diese Stelle aus dem Propheten Jesaja im 22. Kapitel, die Verse 22 folgende, wo es um die Schlüsselgewalt im Hause David geht, die werfen auch einen Blick auf das heutige Evangelium, auf die Schlüsselgewalt, die der Apostel Petrus bekommt. Und diese Verse haben auch Einzug genommen in unsere Liturgie, wenn wir in den Tagen vor Weihnachten verschiedene O-Antiphonen in der Liturgie beten, die auch im Magnificat des Stundengebetes vorkommen, so wird am 20. Dezember auch vom Schlüssel Davids gesprochen und dieser Vers hier zitiert. Jesus, der Messias, er ist der Schlüssel Davids, der uns auch den Weg zum Vater öffnet. Wenn wir diese erste Lesung nun am kommenden Sonntag hören und von diesem Ämterwechsel, von der rechten Ausführung eines Amtes, eines Postens mit Schlüsselgewalt hören, das zur Zeit des Volkes Israel spielt, so dürfen wir dieses lebendige Wort Gottes auch auf uns, unser Leben, unsere Gesellschaft, unser Volk übertragen. Und wir werden eingeladen, vielleicht durch diese Lesung, ganz besonders in den kommenden 4 Wochen, für die Männer und Frauen zu beten, sie zu segnen, die auf den Wahllisten für die neuen Ämter und Posten in der neuen Bundesregierung zur Wahl stehen. Segnen wir unsere Politiker, sprechen wir ihnen Gutes zu, beten wir für sie. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, sich die Briefwahl zukommen zu lassen und wirklich auch zu Hause die Wahllisten an einen bestimmten Ort zu legen, die Namen zu lesen, zu studieren und auch für die einzelnen Namen, für die Männer und Frauen der verschiedenen Parteien zu beten. Und wenn Sie sich selbst unsicher sind, wen Sie in 4 Wochen wählen sollen, ist es vielleicht die Möglichkeit, durch die Briefwahl zu Hause wirklich die Namen vor Augen zu haben, eine Kerze anzuzünden, auf das Kreuz zu schauen und Gott wirklich um die Unterscheidung der Geister zu bitten. Welche Männer, welche Frauen soll ich in 4 Wochen wählen, die für die künftigen Jahre in unserem Land bestimmen, die Schlüsselgewalt bekommen, für das Wohlergehen unseres Volkes? Beten wir und lassen wir uns von Gott zeigen, wer für die kommende Zeit die richtigen Männer und Frauen sein können, denen wir diese Schlüsselgewalt durch unsere Wahl anvertrauen. Beten wir für sie, segnen wir sie in den kommenden Wochen und bringen sie wir wirklich an Gottes Herz. Denn Männer und Frauen, die Gott in ihrem Herzen tragen, die ihre Entscheidungen vor Gott fällen, sie können gute Politiker für unser Land, für unser Volk sein.
Der Freitagnachmittag im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon für Sie Claudia Kiesel. Wir haben vor der Musik die erste Lesung gehört, die wir in der Sonntagsmesse kommenden Sonntag, dem 21. Sonntag im Jahreskreis, hören werden. Jetzt folgt die zweite Lesung aus dem Römerbrief. Anschließend dann die ausführlichen Gedanken von unserer heutigen Referentin, die live bei mir im Studio ist. Das ist Schwester Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern in Augsburg. Aus dem Römerbrief, 11. Kapitel, die Verse 33 bis 36. Brüder, o Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, so dass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Worte des Apostels Paulus im Römerbrief am Ende des 11. Kapitels hören sich an wie ein Hymnus, wie ein Lied, wie ein Gebet. Mit diesen Worten und Gedanken schließt der heilige Paulus im Römerbrief seine Gedanken über sein geliebtes Volk Israel ab, mit dem er sich in den letzten Kapiteln vom 9., 10. und 11. Kapitel im Römerbrief beschäftigt hat. Seit gut 12 Wochen hören wir an jedem Sonntag in der zweiten Lesung ein Stück aus diesem Römerbrief des Apostels Paulus, einem leidenschaftlichen Apostel, einem leidenschaftlichen Mann, der zu Beginn seines Lebens die ersten Christen verfolgt hat und dann durch eine persönliche Christusbegegnung vor Damaskus Christus nachfolgt, der ihn verkündet in den verschiedenen Völkern, wo er sein eigenes Volk Israel verlässt und zu den Heidenvölkern geht. Der Begriff Heidenvölker bezeichnet all die Völker, die eben nicht Juden sind. Paulus, ein leidenschaftlicher Verkünder von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, macht sich an den vergangenen Sonntagen, die wir gehört haben, im 9., 10. und 11. Kapitel Gedanken, wie es um sein eigenes Volk Israel steht, das sich scheinbar im Herzen zugemacht hat, verschlossen hat der Botschaft Jesu Christi gegenüber, die Christus nicht als den wahren Messias annehmen und angenommen haben. Diese Blindheit, diese Verstocktheit des Volkes Israel im Jahre ungefähr 50 nach Christus lässt Paulus unermüdlich immer wieder Christus verkünden allen Menschen, denen er begegnet. Aber er leidet vor allem auch darunter, dass sein eigenes Volk, aus dem er stammt, aus dem erwählten Volk Gottes, das Volk Israel, dass so wenige zu Christus finden in seiner Zeit. Wenn wir in den vergangenen Wochen den Römerbrief gehört oder gelesen haben, fällt es uns heutige Menschen oft nicht leicht zu verstehen, was Paulus da im Römerbrief uns dargelegt hat. Und doch lädt es uns ein, auch immer wieder auf das Volk Israel zu schauen. Es war das erste Volk, das auserwählte Volk, zu dem sich Jahwe offenbart hat. Abraham als den Urvater des Glaubens, dann Mose und dem Volk, das er aus Ägypten befreit hat. Jahwe, der durch die Propheten, wie auch eben durch den Propheten Jesaja und viele andere, Elia, Jeremia, die wir alle kennen, immer wieder zum auserwählten Volk Gottes spricht, ihm seine Verheißungen kundtut, seine Liebe, seine Zuwendung, dass er der einzige Gott ist, der das Volk Israel und die Menschheit retten will und retten kann. Und wie dieser Jahwe über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder erlebt, bis auf den heutigen Tag, dass wir Menschen uns von ihm abwenden, anderen Götzen und Gottheiten nachlaufen, die uns scheinbar Heil versprechen. Paulus erhofft, dass sein auserwähltes Volk Israel noch die Erkenntnis findet, Jesus als den Messias zu erkennen. Und in den letzten Versen des 11. Kapitels spricht er diese Hoffnung auf die Rettung ganz Israels an, das in einem kleinen Rest Israels beginnt. In unserem Jahr 2017 blicken wir auch zurück auf das Jahr 1967, vor 50 Jahren, wo es auch die verschiedenen Konflikte im Land Israel gab, dass aber auch 1967 eine Bewegung begann, die sich die messianischen Juden nennen. Jüdische Männer und Frauen, die Jesus Christus als ihren Messias anerkennen. Seit 50 Jahren wächst diese Zahl der messianischen Juden. Vielleicht ist damit auch dieser kleine Rest angedeutet, den Paulus in seinem Römerbrief auch nennt. Denn diese Verstocktheit des großen Volkes Israel, Jesus Christus gegenüber, war ja der Ausgangspunkt dass sich Paulus und andere dann den Heidenvölkern zugewandt haben und so die Botschaft von Jesus Christus, dem lebendigen Sohn Gottes, der für uns am Kreuz, für unsere Sünden gestorben ist, zu allen Völkern getragen haben. Hätte sich zur Zeit des Paulus das Volk Israel nicht verschlossen, Jesus als Messias gegenüber, wäre vielleicht diese Heidenmission nie begonnen. Also hat auch alles Schmerzliche einen Ursprung für das Gute, sodass die ganze Botschaft von Jesus Christus um den ganzen Erdball sich verbreitet hat und verbreitet bis auf den heutigen Tag. Vieles ist nicht verständlich, dem Paulus selbst und auch den Nachfolgern Jesu Christi bis in unsere Zeit durch die Jahrhunderte. Und so beendet Paulus seine Überlegungen über die Rettung Israels mit dem eben gehörten Gebet und Hymnus, wenn er einfach auf Gottes große Weisheit schaut, auf die Tiefe des Reichtums, auf die Weisheit und Erkenntnis Gottes, dass er auch immer wieder seine Entscheidungen nicht durchschauen kann, dieser Paulus. Und auch uns wird es oft so gehen, dass wir viele Dinge nicht verstehen, warum manches so läuft, wie wir es erleben. Gottes Entscheidungen sind oft nicht nachvollziehbar. Unerforschlich sind seine Wege, wie Paulus es hier nennt. Wer hat die Gedanken des Herrn erkannt, so sagt er, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, so dass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Paulus war einer der gelehrtesten Schriftgelehrten seiner Zeit und hat Gottes Handeln auch nicht in seinem Leben und Wirken oft verstanden. Und dieses Unverständnis von Paulus legt er selbst in diesen Hymnus, in dieses Gebet hinein. Und wir dürfen uns dieses Gebet vielleicht auch zu eigen machen. In der persönlichen Betrachtung jetzt am Sonntag, an diesem Wochenende, vielleicht das Staunen lernen über Gottes Größe, über Gottes Gedanken, über Gottes unerforschliche Wege, wie er doch vieles immer wieder zum Guten führt in meinem Leben, wenn ich vielleicht auch Schmerzliches vorher erfahren musste. Der Zielpunkt ist Gott in unserem Leben, so wie es Paulus auch am Ende dieses Hymnuses formuliert, wenn er betet, denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Wenn wir jetzt in dieser Sommerzeit, vielleicht in unseren Urlaubstagen, die Schönheit der Schöpfung an diesen sonnigen Tagen wahrnehmen, erleben, dieses Wunderbare und Große von oft kleinen Pflanzen oder Tieren bis hin zu der gewaltigen Bergwelt, wo sich Himmel und Erde berühren, dann können wir hinter dieser wunderbaren Schöpfung vielleicht den großen Schöpfer, den liebenden Schöpfergott erahnen. Denn aus ihm kommt die ganze Schöpfung und durch ihn ist die ganze Schöpfung, die wir erleben, gestaltet. Und auf ihn hin, dem Zielpunkt unseres Lebens und dem Zielpunkt der Weltgeschichte, ist alles ausgerichtet. Ein Wort begleitet mich seit fast 20 Jahren aus meinem Noviziatsbeginn, wo ich einmal ein Wort geschenkt bekam, wo es hieß: Der Schöpfer der Welt bettelt um deine Liebe. Wenn wir in diesen Tagen die Schöpfung anschauen und durch den Schöpfer auch berührt werden im Herzen, er bettelt um meine Liebe, um mein Herz, dass ich es aufmache, dass der Schöpfer der Welt hier auch leben, wirken und triumphieren darf. Er, der mich erschaffen hat, er bettelt um meine Liebe. Aus ihm und durch ihn und auf ihn hin bin ich geschaffen.
Dieses Lied leitet schon hin auf das Sonntagsevangelium, das wir jetzt hören werden. Es ist ein Teil aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 20, die wir dann auch am kommenden Sonntag in der Sonntagsmesse hören werden. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß ja nicht, wo Sie sich gerade befinden, zu Hause oder im Urlaub. Ich lade Sie ein, mit Jesus an den See von Genezareth zu gehen, wo auch die letzten Sonntage immer wieder Göttliches gewirkt hat, wo er die Brote vermehrt hat, wo er auch Klarheit geschaffen hat zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und wo er nun mit seinen Jüngern, die bei ihm sind, sich auf den Weg macht, etwas nördlicher vom See von Genezareth in Richtung Caesarea Philippi, einem massiven Felsgebiet. Und wahrscheinlich bei diesem großen Felsmassiv hält er inne, macht eine Pause mit seinen Jüngern und stellt ihnen nun diese gravierende Frage: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Es wäre wirklich interessant, heute oder morgen mal die Menschen, denen wir begegnen, mutig die Frage zu stellen: Wer ist für sie Jesus Christus? Wahrscheinlich werden wir ganz unterschiedliche Antworten hören können. Aber wahrscheinlich haben wir gar nicht den Mut, diese Frage morgen oder übermorgen vielleicht jemanden zu stellen, weil Menschenfurcht uns etwas in Bann zieht. Jesus stellt aber damals seinen Begleitern diese Frage: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Vor einigen Monaten hat mich das sehr betroffen gemacht, dass ein älterer Herr mit über 80 Jahren, der sich sehr mit dem Glauben beschäftigt und auch viele Weltreisen hinter sich hat, ein gläubiger Katholik sich zählt, in seiner Verwandtschaft sogar Ordenspriester hat und Ordensschwestern, in einer ganz ehrlichen und heftigen Diskussion mir deutlich machte, dass für ihn Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Er als gläubiger Katholik glaubt nicht, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, und er regt sich auf, warum heute noch an den Universitäten, an den katholischen Fakultäten dies den Studenten vermittelt wird. Mich hat das persönlich sehr betroffen gemacht und hat mich lange beschäftigt. Wie kann ein wirklich älterer, weiser Herr, der sich mit dem Glauben beschäftigt, in seinem hohen Alter in dieser Meinung verharren, Jesus ist nur ein guter Mensch, nichts anderes wie Buddha, der den Buddhismus gegründet hat. Und in seiner Wohnung standen neben dem Kruzifix und Heiligenbildern auch verschiedene buddhistische kleine Buddhas und Gottheiten zu sehen da. An diesen Mann habe ich mich heute wieder erinnert bei der Betrachtung dieses Textes, weil es, glaube ich, nicht wenige Männer und Frauen auch in unseren katholischen Gemeinden gibt, auch in den evangelischen Christengemeinden, die sich schwer tun, wer Jesus Christus, wer der Menschensohn wirklich ist. Durch verschiedene Geister unserer Zeit, die es aber auch durch die ganze Kirchengeschichte immer wieder gegeben hat, sind sie gefangen von Ideen und Vorstellungen, die ihnen weismachen, dass Jesus eben nicht der Sohn des lebendigen Gottes ist. In unserer aufgeklärten Zeit kann es so etwas gar nicht geben, dass Gott Mensch wird und uns erlöst am Kreuz. Das sind massive Glaubenswahrheiten, die in Frage gestellt werden, aber von gläubigen, christlichen, katholisch-evangelischen Mitbrüdern und Mitschwestern. Das geht sogar oft auch in den Priester- und Ordensbereich hinein, das mich erschrecken lässt. Diese Frage Jesu an die Jünger vor über 2000 Jahren, für wen halten die Leute den Menschensohn, ist, denke ich, heute aktueller denn je. Und vielleicht ist es unsere Berufung und Aufforderung, das wieder ins Gespräch zu bringen und Zeugnis zu geben von unserem persönlichen Glauben. Die Antwort der Jünger Jesu zu seiner Zeit vor dem Felsmassiv in Caesarea Philippi lautete: Die einen halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Diese Antwort der Jünger sagt, Jesus, sie halten dich für einen Propheten, für einen Mann Gottes, dass Gott durch dich zu uns spricht, so wie er 800 Jahre vorher durch Elia zum Volk Israel gesprochen hat, als das auserwählte Volk sich den Baalsgottheiten zugewandt hat im Nordreich Israel. So wie Gott durch Jeremia, den Propheten, zur Zeit des babylonischen Exils gesprochen hat, etwa 500 Jahre vor Jesu Geburt. Oder durch einen der vielen anderen Propheten und Prophetinnen, die Gott berufen hat in den vergangenen Jahrhunderten vor Jesu Geburt, wo Gott immer wieder Männer und Frauen ruft, dass sie zu seinem auserwählten Volk sprechen, um es zu ihm zurückzuführen, zu Jahwe, dem einzigen Gott, dem Retter des Volkes Israel. Die Menschen halten zur Zeit Jesu, die Mehrheit ihn, für einen der Propheten. Zur Zeit Jesu sind auch viele falsche Propheten aufgetreten. Israel war von den Römern belagert und besetzt. Es wurde versklavt und geknechtet und sie haben sich nach dem Messias gesehnt. Viele falsche Propheten treten in den Tagen Jesu auch auf und verkünden verschiedene Botschaften. Und Jesus ist eben ein guter Prophet, der zu den Menschen spricht, sie zur Umkehr einlädt, der sogar Kranke heilt, Besessene befreit von den Dämonen und Geistern der Unterwelt, der Macht und Gewalt hat. Jesus ist ein Prophet. Und sie nennen ja mächtige Propheten wie Johannes den Täufer, der an der Stelle steht zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, der auf Jesus hinweist als den Messias. Wo sie auch vermutet haben, in Johannes dem Täufer ist der Prophet Elia wiedergekommen, wie es das Alte Testament verheißt. Oder sie halten sogar Jesus für den wiedergekommenen Elia, der wirklich den Kampf mit König Ahab und seiner Frau Isabel aufgenommen hat und gegen die vielen Baalspriester auf dem Berg Karmel gestritten hat und auch dieses mächtige Zeichen Jahwes vom Himmel erbeten hatte und gesiegt hatte. Der Prophet Elia, der eintritt wirklich für den einzigen Gott Israels, für Jahwe, den Retter und Erlöser. Oder Jeremia, der junge Prophet, der im babylonischen Exil berufen wird, um sein Volk zu ermutigen, zu trösten und wieder auf Jahwe zurückzuführen in der Verbannung, auf Gottes Wort zu hören. Also Jesus nur ein Prophet. Dann wendet sich aber Jesus ganz konkret an seine Begleiter, an seine Jünger und fragt sie direkt: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und jetzt, die wir zuhören, Sie und ich dürfen diese Frage uns ganz konkret von Jesus stellen lassen. Schwester Petra, für wen hältst du mich? Meine Antwort kann ganz unterschiedlich ausfallen. Ich sage, Jesus, du bist mein Bräutigam, dem ich mich in der Profess versprochen habe, mein Freund, mein Herr, mein Meister. Oder du bist der gute Hirt in diesen Tagen des Urlaubs, der mich Tag für Tag immer wieder an Ruheplätze am Wasser führt, der mir Plätze der Erholung zeigt und schenkt. Du bist mein Weg, auf dem ich wandere in diesen Urlaubstagen. Du bist die Wahrheit, der ich glaube. Du bist mein Leben, dem ich vertraue. Du bist mein Heiland, wenn ich krank bin. Du bist mein Retter und Befreier von Ängsten, die mich plagen. Je nach Lebenssituation, in der ich stehe, gebe ich Jesus eine unterschiedliche Antwort, wer er für mich ist. Und doch gebe ich ihm auch die Antwort in der Kraft des Heiligen Geistes, dass ich glaube, ja Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn des lebendigen Vaters, der auch mich berufen hat, der mir das Leben geschenkt hat, dessen geliebte Tochter ich bin. Du bist mein Messias. Ein Begriff, das vielleicht uns und mir in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert in Deutschland, vielleicht fremd vorkommt, aber ein Begriff des Glaubens ist. Jesus ist der Gesalbte mit dem Heiligen Geist, dem ich glaube und vertraue, dass er mich zum Vater führt und dass er dieser Mensch gewordene Gott ist. Das alles kann ich aber nur glauben und bezeugen, weil ich im Heiligen Geist im Herzen zu dieser Wahrheit über die Jahre gekommen bin. Jesus fragt mich, aber fragt auch Sie ganz konkret heute und an diesem Wochenende durch dieses Evangelium: Wer bin ich für dich? Und wir sind eingeladen, eine ganz persönliche Antwort zu suchen, die heute vielleicht ihn anders bezeichnet als morgen, je nachdem, in welcher Situation ich stecke. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes können wir bitten, dass wir wirklich durchdringen auch und im Herzen um diese Offenbarung durch den himmlischen Vater bitten: Lass uns Jesus im Glauben, im Herzen auch erkennen als diesen lebendigen Sohn Gottes. Dieses Bekenntnis hat der Simon Petrus in Caesarea Philippi gegeben, als er antwortete: Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Eine Glaubensaussage, eine Verheißung, ein Bekenntnis. Und Jesus gibt aber ganz klar allen Umstehenden zu verstehen, dass Simon Petrus dieses Bekenntnis nur in der Kraft des Heiligen Geistes machen kann. Wenn er ihnen mitteilt, und auch dem Simon Petrus, wenn er sagt: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Nur in der Kraft des Heiligen Geistes kann uns der himmlische Vater offenbaren und wirklich verstehen und erkennen lassen, dass wir in Jesus ihn erkennen, den lebendigen Sohn, die menschgewordene Liebe des Vaters. Nur der Vater kann uns das offenbaren. Nicht in Diskussionen, nicht durch das Lesen des Katechismus kommen wir zu dieser Erkenntnis. Es ist eine Gewissheit im Herzen, die uns nur Gott selber schenken und offenbaren kann. Aber was wir dazu tun müssen, ist wirklich auf die Suche zu gehen, auf wer Gott in meinem Leben ist, wer Jesus sein will, und auch ihn bitten, dass er sich mir offenbart. Persönlichen Gebet, im Lesen des Evangeliums, wirklich den Vater zu bitten: Offenbare mir Tag für Tag, wer du bist und wer Jesus ist in meinem Herzen. Nicht nur, dass ich es im Kopf glaube und verstehe, sondern in der Tiefe meines Herzens wahrnehmen kann. Und hier passiert nach diesem Bekenntnis des Simon Petrus etwas ganz Bedeutsames. Jesus bezeichnet Simon mit seinem Namen Simon Barjona, Simon Sohn des Jona, und gibt ihm nun einen neuen Namen, eine neue Berufung, eine neue Aufgabe, wenn er sagt, du bist Petrus, der Fels. Sowohl das griechische als auch hebräische Wort für Fels war zur Zeit Jesu kein Eigenname, wie er üblich und gebräuchlich ist. Jesus macht nun diesen Fels, diesen Begriff zum Eigennamen des Simon Barjona und sagt, du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche, die Versammlung derer, die zu mir gehören, bauen. Die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Vor dem Felsmassiv von Caesarea Philippi, vor dem Jesus und seine Begleiter standen, ein großes Felsmassiv, das Sie vielleicht kennen aus einer Heiliglandfahrt, vor diesem Massiv, der Fels, der der Grund ist, der unerschütterlich oft ist, mit diesem Felsen vergleicht er den Simon Barjona und macht ihn zum Felsen seiner Gemeinschaft, seiner Kirche. Und Jesus spricht hier interessanterweise, ich werde auf diesen Felsen meine Kirche bauen. Er spricht von der Kirche als Einzahl und nicht von der Mehrzahl, dass es mehrere Kirchen gibt. Und doch nehmen wir seit über 500 Jahren wahr, dass wir durch die Zeit der Reformation verschiedene kirchliche Gemeinschaften haben, die sich auf Jesus berufen. Und auch seit Beginn des 20. Jahrhunderts verschiedene Pfingstkirchen haben auf der Welt über 400 große Pfingstkirchen und verschiedene reformatorische Kirchen, die sich alle als Kirche Jesu Christi bezeichnen. Und doch spricht Jesus hier nur von einer Kirche. Beten wir um die Einheit der Kirche auch vielleicht an diesem Sonntag, dass wir uns orientieren an Petrus und an seinem Nachfolger, jetzt Papst Franziskus, dessen Herzensanliegen es ist, wirklich, dass die Schwestern und Brüder, die auf Jesu Namen getauft sind, auch in der einen Kirche zusammenfinden, dass sie wirklich auch in der Kraft des Heiligen Geistes die Geheimnisse der Sakramente wieder entdecken, die Einheit der Kirche finden, die nur der Heilige Geist uns schenken kann. Viele Männer und Frauen, auch der nicht-katholischen kirchlichen Gemeinschaften, orientieren sich auch immer wieder und immer mehr am Nachfolger des heiligen Petrus, an den jeweiligen Papst, an Papst Franziskus oder Papst Benedikt, dem 16., weil es doch Männer sind, die in ihrem Glauben, in ihrer Schlüsselgewalt der Menschheit, der Kirche Orientierung geben, durch das, was sie verkünden, durch das, was sie in den gemeinsamen Bischofssynod miteinander beraten und entscheiden. Petrus, der Fels, heute im Nachfolger von Papst Franziskus, er gibt Orientierung. Und Jesus gibt diesen Petrus und seinen Nachfolgern Schlüsselgewalt, ähnlich wie wir es in der ersten Lesung gehört haben. Auch in der Kirche gibt es Schlüsselgewalt, die einem Menschen übertragen wird. Wenn Jesus davon spricht, die Mächte der Unterwelt werden die Kirche nicht überwältigen, dann muss es ja eben Tore zur Unterwelt geben, aber auch Tore zum Himmelreich, wozu es einen Schlüssel braucht. Und es ist Aufgabe der Kirche, der Männer und Frauen in der Kirche, in der Nachfolge Jesu Christi, die Menschen unserer Zeit von den Irrtümern zu befreien, von Krankheiten und Leiden durch die Sakramente zu heilen, durch das lebendige Wort Gottes zu Jesus, dem Erlöser am Kreuz, hinzuführen. Diese Schlüssel hat die Kirche in der Hand, um Menschen Heil zu vermitteln, um ihnen die Türen des Himmelreiches aufzuschließen und sie von den Mächten der Unterwelt, von den Mächten des Bösen und der Finsternis, die es in diesen Tagen auch gibt, zu erlösen. Schauen wir nur in die täglichen Nachrichten, wie viel Mächte der Finsternis in unseren Tagen anscheinend die Oberhand zu gewinnen versuchen. Und doch haben wir als getaufte und gefirmte Christen die Macht des Gebetes in unserem Herzen. Durch Taufe und Firmung ist jeder von uns Prophet, König und Priester in der Nachfolge Jesu Christi. Und wir haben diese Möglichkeit, als Propheten unserer Zeit auch Gottes Wort anderen zuzusprechen, dass Gott uns ans Herz gibt, um andere zu trösten, zu lehren, zu befreien, zu ermutigen und zu ermahnen. Wir haben als Priester allgemeines Priestertum durch die Taufe wirklich auch die Möglichkeit, für andere fürbittend einzutreten im Gebet, die Menschen zu segnen durch unser Gebet, ihnen Gutes zuzusprechen von Gott. Und jeder von uns hat die königliche Würde, als geliebte Tochter oder geliebter Sohn Gottes, zu dessen Familie wir gehören, ihn in seiner Liebe immer ähnlicher zu werden und das Königtum der Liebe zu verbreiten. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, hat Jesus an Petrus gesagt und seine Nachfolger. Und wir sind vielleicht eingeladen, jetzt durch dieses Evangelium, auch an diesem Wochenende, an diesem Sonntag, für Papst Franziskus, den Nachfolger des heiligen Petrus, zu beten, aber auch für die Einheit der Kirche und für die Mitmenschen, die gefangen sind von den Mächten der Unterwelt und des Bösen und der Finsternis, dass wir sie segnen, für sie beten und dafür eintreten, dass Gottes Heilsplan geschieht. So lade ich Sie ein, einfach wirklich in Ihrem prophetischen, priesterlichen und königlichen Dienst als getaufte Kinder Gottes an diesem Wochenende und darüber hinaus jeden Tag neu zu wirken.
Du bist Petrus von Palestrina, du bist Petrus der Fels, das haben wir gehört im Evangelium vom kommenden Sonntag. Haben auch sehr viel Gedanken zu diesem Text gehört von unserer Referentin live hier bei uns im Studio von Radio Horeb, Schwester Petra Maria Grünert. Herzliches Dankeschön für die zahlreichen Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben. Ich denke, eine wirklich gute Vorbereitung auf den Sonntag. Es wird uns das ein oder andere noch weiter auf unserem Weg bewegen in unserem Herzen. Und ich fand es ganz besonders auch diese Stelle oder dieser Gedanke mit der Fels. Wir brauchen doch auch wirklich Personen um uns herum, die sicher stehen im Glauben, die uns Weisung geben, an denen wir uns auch festmachen können. Und ja, ich glaube, da dürfen wir auch wirklich beten, dass gerade was Sie auch anfangs erwähnt haben, dass wir solche Politiker auch wieder bekommen, christliche Politiker, für die wir jetzt auch ins Gebet gehen dürfen.
Himmlischer Vater, du bist der wahre Fels, auf dem wir stehen, der Grund unseres Lebens. Und wir danken dir für Jesus, der zum Eckstein geworden ist, der den ganzen Bau der Kirche zusammenhält. Und der durch seine Menschwerdung sichtbar und hörbar, ja begreifbar geworden ist. Und wir danken dir auch für Jesus, dass er Petrus als den Fels deiner Kirche berufen hat, dass auch durch ihn und seine Nachfolger sichtbar wird, dass du uns nicht verlässt, dass wir auf den Felsen, auf dich, den wahren Gott, gegründet sind, aber auch Menschen brauchen, die uns immer wieder daran erinnern und Orientierung schenken. Und so danken wir dir auch, dass du uns durch die Taufe zu lebendigen Steinen deiner Kirche gemacht hast. Lass uns im Heiligen Geist Jesus als den lebendigen Sohn Gottes immer mehr in unserem Leben erkennen, in unserem Herzen aufnehmen und durch die Gaben und Charismen, die du uns schenkst, selbst zu Propheten in unserer Zeit werden, dass wir dein tröstendes, stärkendes Wort unseren Mitmenschen zusprechen können, dass sie neue Orientierung finden. Lass uns immer neu dein Wort in unserem Herzen aufnehmen, dass es in uns Fleisch wird und fruchtbar werden kann. Darum bitten wir auch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, die dein Wort aufgenommen hat und das Wort in ihr Fleisch geworden ist. So segne uns auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, du, dieser lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein herzliches Dankeschön für diese Sendung. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Mithören, für Ihr Mitgehen auch innerlich. Ihnen allen darf ich einen gesegneten Sonntag wünschen. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.